Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich am Mikrofon. Willkommen zu 25 Kulturminuten, in denen die Musik den Ton angeben wird. Die Musik und der Tanz. Wir sprechen gleich aus gegebenem Anlass über die deutsche Nationalhymne. Dann wird getanzt. Navy Blue heißt die neue Choreografie der Irin Una Doherty. Mit Auszeichnungen und Applaus wird sie derzeit regelrecht überschüttet. Und in dem Film Grand Jeté, der heute in die Kinos kommt, spielt der Tanz, insbesondere die Strapazen beim Tanzen, auch eine wichtige Rolle. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Die deutsche Nationalhymne wird heutzutage gegrölt oder gebrummt. Gelegentlich mit dicken Textpatzern versehen, gemeinschaftlich gesungen, doch nur im Fußballstadion oder im Parlament. Heute auf den Tag genau, vor 100 Jahren, im August 1922, hat der sozialdemokratische Reichskanzler Friedrich Ebert das Lied der Deutschen zur Nationalhymne erklärt. Der Text von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben aus dem Jahr 1841, die Melodie von Joseph Haydn, komponiert Ende des 18. Jahrhunderts für Kaiser Franz II. Und inspiriert wohl von einem kroatischen Volkslied. Ich habe mit der Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos gesprochen. Sie ist Professorin an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock und ihr Spezialgebiet die Beziehungen zwischen Musik und Politik. Frau Wasserlos, was ist die deutsche Nationalhymne im Jahr 2022 für Sie? Ein Relikt aus alten Zeiten, mit dem sich viele schwer tun, oder etwas Gemeinschaftsstiftendes, das Ihrer Meinung nach viel öfter gesungen werden sollte?
Die hat sicherlich für jeden Bürger, jede Bürgerin in diesem Land eine ganz unterschiedliche Bedeutung oder auch gar keine Bedeutung. Das ist natürlich kein Relikt aus der Vergangenheit. Sicherlich hat sie eine lange Geschichte, die beginnt ja schon im 19. Jahrhundert. Aber trotz allem ist und bleibt sie ja Teil der offiziellen Staatssymbolik, worüber sich die Bundesrepublik eben visuell, das heißt durch die Fahne, durch das Wappentier und auditiv über die Hymne repräsentiert. Und von daher gehört sie zu diesem Land dazu, wie jede Hymne bei anderen Ländern auch zu ihrer Repräsentation dazugehört. Wie das jeder für sich selber annimmt, das sind einfach ganz individuelle Entscheidungen.
Aber im Grundgesetz wird sie nicht genannt. Also ganz die Bedeutung wie der Adler zum Beispiel hat sie nicht.
Das ist nicht ungewöhnlich, dass sie nicht im Grundgesetz genannt wird. Das muss auch nicht so sein. Aber per Dekret ist sie als eben staatstragende Musik, als staatsrepräsentative Musik so verabschiedet worden.
Und sie soll im Idealfall gesungen werden. Was steht hinter dieser Idee einer gesungenen Nationalhymne?
Gemeinschaftliches Singen, gleich ob es die Hymne ist, Volkslieder, Schlager, Popsongs, was auch immer. Sobald die von mehreren Menschen zusammengesungen werden, ist das ein Moment von Vergemeinschaftung, von einer gemeinsamen Identifizierung mit diesem Stück Musik, dass man sich als Gruppe in diesem Augenblick als zusammengehörig verständigt und auch versteht. Und das funktioniert noch viel, viel stärker und intensiver über das Singen, über Musik und ihre emotionale Ansprache an den Menschen.
Aber das Singen in Deutschland, das befindet sich auch heutzutage immer noch im Spannungsfeld zwischen national und nationalistisch. Würden Sie das auch so sehen?
Das ist natürlich der Punkt. Also man kann ja natürlich auch gerade die Strophen, die Texte unserer Hymne sehr divers deuten. Das haben die Nationalsozialisten natürlich gerade mit der ersten Strophe getan. Deutschland, Deutschland über alles. Das missbraucht worden ist natürlich. Und dadurch ist natürlich auch dieses Singen in einem Verständnis, entweder nationalistisch als Suprematsgedanke, eine Möglichkeit. Aber dahinter steckt natürlich immer die Intention einer Gruppe. Wie versteht sie sich in dem Augenblick und zu welchem Zweck wird in diesem Augenblick dieses Lied gesungen? Da gibt es einfach ganz verschiedene Deutungsmuster und Anlasssituationen, zu denen diese Musik erklingt. Und immer bedeutet sie etwas anderes in diesem Augenblick.
Dann frage ich mal nach der Bedeutung von vor genau 100 Jahren in der jungen Weimarer Republik. Warum ist da die Entscheidung gefallen für diese Hoffmann von Fallersleben, Joseph Haydn Kombination? Was genau sollte damals damit vermittelt werden?
Also das ist natürlich ein Augenblick gewesen, in dem ja ein neues Staatssystem aufgebaut worden ist. Der Zusammenbruch der Monarchie 1918, 1919 die Gründung der Weimarer Republik, als erste deutsche Demokratie, sollte eigentlich diesen einigenden Charakter noch mal viel, viel stärker auch verdeutlichen, der vor allen Dingen in der ersten und natürlich aber auch in der dritten Strophe besungen wird. Und so haben, glaube ich, waren es auch parteiinterne Diskussionen, die dazu geführt hat, welches Lied gibt man jetzt diesem neuen Staat? Und da ist eben sicherlich eine gewisse Tradition auch, eine gewisse Bekanntheit, Vertrautheit mit dieser Melodie festgestellt worden, sodass man vielleicht an etwas Überliefertes anknüpfen wollte, um vielleicht auch nicht den Bruch ganz so groß werden zu lassen.
Naja, und daran angeknüpft hat man ja immer wieder, also die wechselvolle Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Wiedervereinigung, immer wieder wurde ja die Frage gestellt, was soll nun gesungen werden? Warum, auch da die gleiche Frage, warum, glauben Sie, fiel die Wahl immer wieder auf Haydn Hoffmann von Fallersleben?
Ich habe den Verdacht, zumindest beim ersten Mal 1952, mit der Gründung der Bundesrepublik 1949, hatte man sich erstmal keine Hymne gegeben und war da wirklich noch in der Diskussion. Es war natürlich ein verbranntes, ich sag jetzt mal, Lied, das im Nationalsozialismus durch die Kopplung mit dem Horst-Wessel-Lied natürlich völlig vorbelastet war und man sicherlich erstmal überlegen musste, wie man damit umgeht. Nun hatte aber die DDR bei ihrer Gründung 1949 sich direkt schon eine Hymne gegeben. Und wenn die Bundesrepublik in diesen Jahren 1949 bis 1952 irgendwo öffentlich auftritt, erklang nichts. Dieser Staat existierte quasi klanglich nicht. Und das war natürlich vielleicht auch ein gewisser Druck, der da auf dieser jungen Republik lastete, sodass man irgendwie nachziehen musste. Und vielleicht waren es pragmatische Gründe, würde ich auch gar nicht ausschließen. Andererseits kam es natürlich trotzdem auch historisch auslegen, dass eben gerade diese Melodie trotz allem eine Vertrautheit hatte und man natürlich auch ein Zeichen setzen wollte, indem die dritte Strophe jetzt dazu gehörig zu dieser Nationalhymne definiert wurde, während die erste und die zweite Strophe zwar nicht indiziert sind, aber sie werden nicht aufgeführt.
Haben Sie Verständnis dafür, wenn Migranten heute oder Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland eigentlich mit dieser Hymne nicht viel anfangen können? Müsste man nicht eigentlich eine ganz andere Hymne nochmal, eine inklusivere Hymne schaffen?
Ich kann das durchaus verstehen, wenn Migranten, die aus einer anderen Kultur kommen oder vielleicht auch eine andere Hymne hatten, wenn sie jetzt vielleicht aus der ersten Generation hierher kommen, mit dieser Hymne nichts anfangen können und sich ja auch erstmal hier einfinden müssen. Dann stellt sich aber die Frage, wie kann man ja allen gerecht werden? Das ist eh schwierig. Und ein Erinnerungsspeicher, ein Gedächtnismedium ist und bleibt Musik. Und auch in dem Fall meiner Meinung nach ist die Melodie das stärkste Band, das durch die Geschichte Deutschlands eigentlich hindurchführt. Man könnte natürlich überlegen, ob man diesen Text vielleicht mal aktualisiert und vielleicht da Themen mit aufbringt, die das moderne Deutschland im 21. Jahrhundert besser beschreibt als die Suche nach der Einigung, die 1841, als von Fallersleben den Text schreibt, die wichtige Frage der Zeit war. Vielleicht könnte man das eben durch eine gegenderte Form, so wie das Österreich macht, vielleicht der Zeit anpassen. Aber man behält die Melodie, um irgendwo doch noch das Band der Geschichte A zu behalten, aber eben vielleicht auch einen möglichst breiten Konsens aller Bürger, aller Bürgerinnen erwirken zu können.
Frau Wasserlos, letzte Frage. Ich weiß, dass Musikwissenschaftlerinnen nicht immer begeisterte selbst Musikerinnen sind, aber können Sie die deutsche Nationalhymne aus lauter Kehle mitsingen? Tun Sie das?
Habe ich bisher nicht getan, weil es keinen Anlass gab. Ich habe keine olympische Goldmedaille gewonnen oder sonst irgendetwas. Aber wenn ich in die Situation käme, würde ich das machen. Ja, natürlich. Also ich bin ja auch dann Privatmensch oder vielleicht auch von dem Augenblick ergriffen. Und dann würde ich mich mal vielleicht von meiner wissenschaftlichen Objektivität verabschieden. Kommt aber auf den Moment an. Je nachdem, wer da singt und in welchem Augenblick gesungen wird, singe ich mit oder würde dann ansonsten auch protestierend dagegen einschreiten.
Das sagt die Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos von der Hochschule für Musik und Theater in Rostock. Herzlichen Dank für das Gespräch. Pompöse Nationalhymnen hat die irische Choreografin Una Doherty wohl nicht gehört, als sie den Blues hatte. Sondern sie hat sich in schwierigen Zeiten der Musik von Sergei Rachmaninow hingegeben, der um 1900 selbst schwermütig gewesen war. Beim Publikum war seine erste Sinfonie durchgefallen, für Rachmaninow eine große Niederlage, die ihm sehr zu schaffen machte. Helfen konnte nur eine Hypnosetherapie und die Musik. Sein zweites Klavierkonzert ist wie eine Art Befreiungsschlag von einsamen und selbstkritischen Zeiten. Dieses zweite Rachmaninow-Konzert für Klavier und Orchester hat auch Una Doherty beflügelt. Es ist Teil ihrer neuen Choreografie Navy Blue. Zum ersten Mal hat sie mit klassischer Musik gearbeitet. Sie, die als Shootingstar der internationalen Tanzszene gilt, die im vergangenen Jahr mit dem Silbernen Bären der Tanzbiennale in Venedig ausgezeichnet wurde. Das internationale Sommerfestival auf Kampnagel in Hamburg wurde nun mit der ersten großen Gruppenproduktion von Una Doherty eröffnet. Navy Blue, Marine Blau. Gestern Abend war Elisabeth Nehring für uns bei der Uraufführung.
Das letzte Solo bewegt nicht nur den Tänzer, sondern auch das Publikum. Im fahlen Licht der Bühne greift er in rasender Geschwindigkeit, mit Torso und Armen nach allen Seiten aus, als ginge es um sein Leben. Seine Beine stehen breit und stabil auf dem Boden, während der Kopf rotiert, der Oberkörper hin und her gerissen wird, die Arme schleudern. Er tanzt, als Individuum, als Mensch, als Vertreter seiner Spezies, als Sinnbild des Lebens. When he turns his head, it's not his head turning, all the heads turning. Hat zu einem früheren Zeitpunkt eine Stimme aus dem Off gesprochen. Alle Köpfe drehen sich, wenn sich sein Kopf dreht. Und nun, ganz am Ende dieser 50-minütigen Performance, in diesem letzten Tanz, lösen sich diese und andere Aussagen ein, die uns erzählen, als Individuen, als Menschen, als Art sind wir unbedeutend und dennoch zählt, was wir tun, jede einzelne Aktion für uns alle. Una Doherty hat in früheren Arbeiten die Körpercodes der Belfaster Street Gangs auf die Bühne geholt, um sie so lange aufzulösen und einzuschmelzen, bis die Verletzlichkeit dahinter unübersehbar wurde. In Navy Blue schickt die irische Choreografin nun 13 TänzerInnen auf eine Reise. Durch zerfallene Gruppenzugehörigkeiten und existenzielle Ängste, durch Kämpfe und Wiederauferstehungen. Es könnte eine Endzeitgeschichte sein, wäre da nicht das letzte Bild. Die Gruppe, die den ausgepowerten Tänzer in einer einzigen großen Umarmung in die Mitte nimmt. Der Satz »We must love each other and die« findet hier seine szenische Assoziation. Selbst wer sonst empfindlich auf Pathos und deutlich erkennbare Narration im Tanz reagiert, kann sich in die suggestive Kraft der Choreografie fallen lassen. Die Bewegungssprache Una Doherty's vereint so viele Gegensätze, dass den Körpern der TänzerInnen alles Eindeutige abgeht. Choreografisch trifft Weichheit auf Explosivität, ein leichtes Zusammensacken des Oberkörpers auf kraftvolle Kicks mit den Beinen, Raumwege in Spiralformen auf gerade Linien, Rotation auf plötzlichen Stillstand. Begonnen hat der Abend mit den leisen Klängen des zweiten Klavierkonzerts von Sergei Rachmaninow. Die Tänzerinnen und Tänzer, gekleidet in marineblaue, grobe Arbeitsanzüge, bewegen sich in einem Korsett aus Ballettposen und klassischen Bewegungsabfolgen. Jeder auf seine Art, etwas schräg, etwas unperfekt, ohne das Alignment, die vertikale Ausrichtung des Körpers, die für den klassischen Tanz so typisch ist. Diese verunsicherten Existenzen schauen mit angstvollen Blicken in den Himmel, als käme das Böse, Bedrohliche immer von oben. Dass sie als Gruppe irgendwann ganz eng zusammenrücken, nützt ihnen nichts. Nach und nach gehen sie zu den schneidenden Geräuschen einer fallenden Guillotine zu Boden. Die blauen Flüssigkeiten, die sich um jeden Körper ausbreiten, sind Projektionen aus Licht. Wasser, Wolken, Sternennebel überziehen den Bühnenboden und beamen diese kleinen menschlichen Existenzen in den großen kosmischen Zusammenhang. Was sich in Una Doherty's früheren Stücken bereits abzeichnete, löst sich auch in ihrer ersten großen Gruppenproduktion wieder ein. Ein Umgang mit Choreografie und Inszenierung, der sich um Konventionen nicht schert. Schon gar nicht die des klassischen, aber auch nicht die des zeitgenössischen Tanzes. Die Irin ist eine absolut eigenwillige Künstlerin, die weder Pathos noch die ganz großen existenziellen Themen scheut. Zusammen mit ihrem fantastischen Ensemble hat Una Doherty mit Navy Blue einen Abend geschaffen, der noch lange nach der Betrachtung seine Spuren im emotionalen Gedächtnis hinterlässt.
Elisabeth Nehring über die Uraufführung von Una Doherty's jüngster Choreografie in Hamburg, Navy Blue, Marine Blau. Ballett bleibt unser Thema. Wir machen allerdings jetzt einen großen Sprung vom Tanzboden auf die Kinoleinwand. Und solch ein klassischer Sprung mit weit auseinandergespreizten Beinen heißt in der Ballettsprache Grand Jeté. So auch der Titel des Filmes von Regisseurin Isabel Stever. Heute kommt Grand Jeté in die deutschen Kinos. Und darin geht es um Nadja. Ihre Karriere als Profitänzerin hat sie beendet und nun gibt sie ihr Tanzwissen als Lehrerin weiter. Ihr Körper ist vom jahrelangen harten Training gezeichnet, wie die Regisseurin erklärt.
Die Figur der Nadja wird über ihren Körper definiert. Das heißt, alles, was sie tut, bezieht sich auf ihren Körper und dieser Körper geht dem Zerfall entgegen.
Und das ist kein Einzelschicksal bei professionellen Tänzerinnen, auch schon in jungen Jahren. Was aber das Schicksal dieser Filmfigur Nadja auszeichnet, darüber möchte ich nun mit der Filmkritikerin Katja Nikodemus sprechen. Was erlebt, was durchlebt denn dieser Körper, diese Nadja in dem Film, Frau Nikodemus?
Ja, Sie haben es ja schon angedeutet, diese Ballettlehrerin oder auch ehemalige Prima Ballerina, die malträtiert eben und diszipliniert ihre Erlebinnen eben so, wie sie sich selbst schon jahrzehntelang eben gequält hat, kann man sagen. Und schon die ersten Szenen dieses Films sind ganz eindrücklich, denn die zeigen eben einen ganz ausgemergelten, sehnigen Körper. Der wird fast wie in so einem Body-Horror-Film ins Bild gesetzt. Also er hat was absolut Fremdartiges. Nadjas Kopf ist in diesen ersten Szenen außerhalb des Bildausschnitts und man sieht diesen Körper zum Beispiel im Schwimmbad, unter Wasser, beim Kraulen, also ganz ausgemergelt, sehnig. Oder man sieht eine Großaufnahme ihres Rückens, ich glaube dann im Umkleideraum, die gespannte Haut und die durch die Bewegung der Schulterblätter gedehnt und gewölbt wird. Man sieht die blutigen Füße nach den Ballettübungen und diese Bilder haben etwas Faszinierendes oder man könnte auch sagen, eigentlich betörend, verstörendes, weil dieser Körper wie so eine malträtierte Landschaft gefilmt wird und es entsteht natürlich dadurch sofort eine abstrakte Ebene oder man kann auch sagen ein Reflexionsraum über Körper und Körperbilder oder vielleicht sogar auch über die malträtierten, disziplinierten Körper unserer Zeit.
Und trotzdem ist ja dieser Körper offensichtlich noch fähig zum großen Sprung, Grand Jeté. Wohin führt der inhaltlich?
Ja, man kann wirklich diesen großen Sprung als Figur des klassischen Balletts, ja, die lässt sich hier auch wirklich auf die Handlung des Films beziehen. Denn diese Tänzerin Nadja, die besucht einen Geburtstag ihrer Mutter. Und hier sitzt dann ein halbwüchsiger, blonder Jugendlicher am Tisch. Der ist offenbar ihr Sohn. Und zwar der Sohn, den sie als Baby weggegeben hat, um ihre Tänzerinnenkarriere zu verfolgen. Und dieser Sohn, Mario, der ist bei seiner Oma aufgewachsen. Und nun gibt es so eine Art abrupte Annäherung zwischen Mutter und Sohn, zwischen den beiden. Man könnte sagen, eine beziehungsmäßige Grand Jeté. Denn Nadja geht mit ihrem Sohn aus, die besucht mit ihm ein bizarres SM-Event, bei dem er seinen eigenen Körper malträtiert. Und sie verbringt mit ihm Zeit in seinem Jungszimmer, ihrem ehemaligen Mädchenzimmer. Und man kann sagen, eine Beziehung beginnt.
Das ist eine Begegnung von zwei Körpern und keine romantische Liebe?
Also ich glaube, das Beste oder Ehrlichste, was ich als Filmkritikerin über diese Beziehung sagen kann, ist eigentlich, mir fehlen die Worte. Weil so Sex, Inzest, solche Worte, die kann man eigentlich über den Haufen werfen, angesichts dessen, was diese Bilder erzählen. Ich meine, ich kann es mal ganz sachlich versuchen. Eine Mutter und ihr Sohn, die holen etwas nach und das geschieht, indem ihre Körper miteinander sprechen, auf eine sinnliche Weise. Und die erkunden einander, sie finden auch Halt beieinander, sie kommunizieren über Sex miteinander. Sie holen, wie gesagt, beide auf unterschiedliche Weise was nach. Also Mütterlichkeit, Kindlichkeit, Jugend, erste Liebe vielleicht. Und Sie sehen schon, man kann diesen Film nicht auf eine psychologische Ebene erzählen oder reduzieren, sondern eher so, also verschiedene Formen von Körperlichkeit und Sinnlichkeit werden auf zwei Menschen projiziert, die Mutter und Sohn sind. Und es entsteht eine Beziehung, die man so im Kino noch nicht gesehen hat. Also eine Beziehung, die wirklich die Kategorien sprengt, so wie der Film Grand Jeté auch wirklich alle Kategorien sprengt.
Also mit der Kategorie Moral kommt man dann offensichtlich auch nicht weiter.
Nein, weil das hängt ja mit der Ästhetik zusammen. Man kann sagen, dass die Ästhetik so eben konventionelle Überlegungen von dem über das, was da jetzt passiert, wirklich ja hinter sich lässt. Weil teilweise arbeitet die Kamera von Konstantin Campean mit ganz eingeschränkten Schärfebereichen. Also mal wird nur der Vordergrund, mal nur der Hintergrund extrem betont. Mal sind die Hintergründe schemenhaft und immer wieder auch die Figuren schemenhaft. Und es hat eben eine absolut malerische Qualität und man kann mit diesen Bildern abheben. Und das ist eben eine Ästhetik, mit der der Film Fragen nach Sitte oder Moral ja transzendiert, hinter sich lässt. Vielleicht sollte man auch mal erwähnen, dass dieser verwegene Film eine WDR-Produktion ist, also ein Kind des deutschen Fernsehens. Und es wird ja oft auf die eingeschränkte Fernsehästhetik des deutschen Kinos geschimpft oder eingeschlagen. Aber hier muss man sagen, ist das deutsche Fernsehen für einen der kühnsten und verwegensten deutschen Filme verantwortlich.
Ich muss noch mal zurück zur Geschichte kommen. Der Sohn wächst also bei seiner Oma auf und die Geburtstagsfeier ist sozusagen der Ursprung für die, ja, das Wiederaufleben der Beziehung. Ist das nur eine Geschichte zwischen Mutter und Sohn, also Nadja und Mario, oder müsste da nicht eigentlich das ganze Familiensystem Thema sein des Films?
Ja, Sie haben schon recht. Also in dieser Wohnung, da geschieht eigentlich eine verwegene Familienaufstellung durch das Kino. Also Nadjas Mutter holt in dem Film auch was nach. Mutter und Tochter holen etwas nach. Und es scheint so, als ob die Körper in dieser Wohnung verschiedene Beziehungen durchdeklinieren, wobei sich eben auch die Zeitebenen teilweise überlagern. Also dass man das Gefühl hat, Nadja holt da was nach, was sie als Jugendliche mit ihrer Mutter nicht ausleben konnte. Das klingt alles ein bisschen crazy, aber ist in dem Film ganz selbstverständlich, so wie eben große Kunst oder faszinierende Kunst eigentlich alles erzählen kann. Ich kann diesen Film wirklich Grand Jeté nur wärmstens empfehlen.
Katja Nikodemus, vielen Dank. Wir sprachen über Grand Jeté, den neuen Film von Isabel Stever, ab heute in den Kinos. Und jetzt geht's erstmal wieder um die Documenta in den Kulturmeldungen, nämlich mit Jörg Biesler.
Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein, der hat sich heute gegen einen Abbruch der Documenta 15 ausgesprochen. Die Forderung, man müsse die Documenta abbrechen, bringt uns nicht weiter, sagte der CDU-Politiker der hessisch-niedersächsischen Allgemeinen. Ein wegen des Antisemitismus-Skandals inzwischen mehrfach geforderter Abbruch würde, so Rhein, das Ende der Weltkunstausstellung bedeuten. Zuvor hatte heute der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, davon gesprochen, die Documenta habe seine schlimmsten Albträume übertroffen. Mehrfach waren dort ja antisemitische Bilder in der Ausstellung gefunden worden. Ministerpräsident Rhein setzt auf das jüngst berufene Expertengremium. Wichtig sei jetzt, dass die Experten mit den Kuratoren und der Generaldirektion darüber diskutieren, was geht und was nicht, erklärte Rhein. Nach allem, was bisher passiert sei, seien Kuratoren und Generaldirektion sehr gut beraten, sich auf das hochkarätig besetzte Expertengremium einzulassen. Am Samstag hören Sie hier in Kultur heute ein Gespräch mit der Vorsitzenden des Gremiums, Nicole Deitelhoff. Sie ist Leiterin des Leibniz-Instituts Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Der Prozess gegen die vielfach ausgezeichnete Autorin und Filmemacherin Tsitsi Dangarembga ist gestern mit einem Kreuzverhör fortgesetzt worden. Dangarembga, die 2021 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels erhalten hatte, wird in ihrer Heimat öffentlicher Aufruf zur Gewalt, Friedensbruch und Bigotterie vorgeworfen. Dangarembga weist alle Anschuldigungen von sich. Sie hat im Juli 2020 an regierungskritischen Protesten teilgenommen. Die Staatsanwaltschaft warf der Autorin vor, sie habe mit ihrer Teilnahme an den Protesten die Öffentlichkeit aufstacheln wollen. Anfang August hatte das Gericht den Antrag der Verteidigung auf Entlastung abgelehnt. Der Prozess wird nun in der kommenden Woche fortgesetzt. Im Fall einer Verurteilung drohen der Autorin mehrere Jahre Haft. Die Künstlersozialabgabe soll im kommenden Jahr von 4,2 auf 5% angehoben werden. Die Abgabe zahlen Unternehmen, die künstlerische und publizistische Leistungen verwerten. Sie trägt zur Finanzierung der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung von rund 190.000 selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern sowie Publizistinnen und Publizisten in Deutschland bei. Der Beitrag war seit 2018 unverändert geblieben. Während der für die Kulturszene schwierigen Corona-Jahre 2021 und 2022 hatte der Bund zusätzlich 117 Millionen Euro zugeschossen. Der Abgabesatz für 2023 hätte eigentlich auf 5,9% angehoben werden müssen. Weitere Bundesmittel von rund 59 Millionen Euro begrenzen die Erhöhung. Die Klassikstiftung Weimar kritisiert die Entscheidung Bayerns, Johann Wolfgang von Goethes Faust vom Schuljahr 2024/25 an aus dem Lehrplan zu nehmen. Präsidentin Ulrike Lorenz appelliert in einem offenen Brief an Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die Entscheidung zu überdenken. Wie kaum ein anderes Werk der Weltliteratur sei der Faust ein thematisch und sprachlich brisanter Anstoß zur Auseinandersetzung mit Grundlagen, Widersprüchen und dem Wandel in unserer heutigen Welt, heißt es in dem Brief. In den letzten 48 Jahren war Faust I verpflichtende Lektüre, zunächst für alle, dann nur noch für die Deutschleistungskurse. Das Lesen von vollständigen Büchern für den Schulunterricht gilt ja in anderen Bundesländern schon lange als unzumutbar.
Jörg Biesler, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Fragestunde mit dem Bundeskanzler, die sogenannte Sommerpressekonferenz mit Olaf Scholz, ist gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Zuvor sagt Danke und bis bald, Marja Elmenreich.